Moin Moin und ein bullisches Willkommen zu einem neuen Interview bei 21. Wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 839623 und als Interviewgast dabei habe ich Herrn Gunter Schnabel. Hallo Herr Schnabel.
Hallo Herr Reimann.
Ja, Sie sind ein sehr beliebter Interviewgast bei mir. Wir haben uns hier jetzt zum vierten Mal getroffen. Wir haben uns vorher schon mal über die geldpolitische Lage, Proof of Stake und den digitalen Euro in einzelnen Episoden unterhalten. Und Sie haben jüngst jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, das nennt sich Deutschlands fette Jahre sind vorbei. Vor ein paar Jahren hätte man das wahrscheinlich als steile These bezeichnet. Heute würde ich es als Bestandsaufnahme bezeichnen. Und dazu passend hat der IWF ja beispielsweise gerade gestern Deutschland nur noch ein Wachstum von 0,2% in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Das bedeutet, dass in keinem anderen großen westlichen Industrieland die Konjunktur schlechter läuft als hier. Das Buch ist Nummer 1 unter den Neuerscheinungen in Wirtschaftspolitik. Wahrscheinlich auch wegen genau solcher Entwicklungen erfreut sich das dann doch auch Beliebtheit, sich jetzt mal vielleicht die Gegenseite anzugucken. Und der Untertitel Ihres Buchs lautet, wie es dazu kam und wie wir ein neues Wirtschaftswunder schaffen können. Und das passt wunderbar in ein Interviewformat, was ich mir überlegt habe, wobei ich jetzt gerne mit Ihnen und weiteren Gästen darüber sprechen würde, was ist das Problem, wie kam es dazu und wie kommen wir aus der Nummer wieder raus. Und passend dazu habe ich mal die Bewertungen auch auf Amazon durchblättert und da schreibt ein User, dieses Buch ist ein Kompendium der Irrwege der Wirtschafts- und Geldpolitik. Und damit wären wir ja gleich auch schon direkt beim ersten Punkt, nämlich was ist das Problem oder was läuft hier aktuell falsch?
Ja, vielen Dank, Herr Reimann, für die Einladung. Ja, eine spannende Frage. Ich glaube, das Buch, und das deuten Sie ja auch in Ihrer Einleitung an, kommt zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn ich vor 5 bis 10 Jahren gesagt hätte, hier läuft was schief, dann hätten viele gesagt, das ist eine unberechtigte Kritik. Manche hätten vielleicht auch gesagt, ich bin ein Crash-Prophet. Jetzt hat sich weitgehend die Meinung ja durchgesetzt oder die Einsicht durchgesetzt, dass in Deutschland das falsch läuft. Viele können sich inzwischen auch vorstellen, dass unser Wohlstand weiterhin verfällt. Und damit ist natürlich die nächste Stufe, die Frage zu stellen, ja, warum eigentlich? Und die übernächste Stufe wäre dann, wie kommen wir da wieder raus? Und beide Fragen will ich eigentlich im Buch beantworten. Vielleicht noch eine Frage mehr. Also ich will beantworten, wo kommt der Wohlstand her in Deutschland? Also ich will ein Bewusstsein dafür schaffen, dass Wohlstand nicht zufällig ist. Es müssen gewisse Rahmenbedingungen stimmen, damit Wohlstand entstehen kann. Das war in Deutschland über viele Jahrzehnte hin der Fall. Viele haben deshalb den Wohlstand auch als selbstverständlich angenommen. Aber spätestens seit der Jahrtausendwende ist vieles passiert, was jetzt die Grundpfeiler unseres Wohlstands ins Wanken gebracht hat. Und daraus resultierend haben wir jetzt einen für alle deutlichen Verfall des Wohlstands. Und wenn wir den nicht weiter laufen lassen wollen, dann müssen wir natürlich auch was tun. Wir müssen die richtige Therapie finden. Und die Therapie, die Suche nach der Therapie führt dann zurück zu den Grundpfeilern unseres Wohlstands, wie sie in Form der Wirtschafts- und Währungsreform des Jahres 1948 in Deutschland, in Westdeutschland gesetzt wurden.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, dann zäumen Sie das Pferd von hinten auf und sagen, es lief hier schon mal besser. Wir sind einfach nur vom richtigen Weg abgekommen. Vielleicht fangen wir dann auch direkt mal da an. Also was sind denn genau die Punkte, die uns davon abgebracht haben? Und Sie können das auch damit verbinden, wie es denn vorher besser war.
Ja, also die Grundlage der Wirtschafts- und Währungsreform 1948 war die Einführung einer stabilen Währung auf der Grundlage einer Währungsreform. Und Westdeutschland hat damals nicht nur eine stabile Währung bekommen, sondern auch eine unabhängige Zentralbank, die auf Dauer dafür gesorgt hat, dass die deutsche Mark eine stabile Währung geblieben ist. Und ich sage immer, eine stabile Währung ist das Rückgrat einer marktwirtschaftlichen Ordnung, weil eine stabile Währung schränkt per se die Aufgaben des Staates oder die Interventionen des Staates in den Wirtschaftsprozess ein, gibt damit den Unternehmen auch viele Freiräume. Und wir wissen auch, dass die deutsche Mark über lange Zeit stark aufgewertet hat. Und immer wenn die deutsche Mark aufgewertet hat, dann haben die deutschen Unternehmen auf den internationalen Märkten an Wettbewerbsfähigkeit verloren und die mussten dann wieder die Effizienz erhöhen oder Produkte entwickeln, die nicht so preissensibel waren auf den internationalen Märkten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir sehr gute Produkte entwickelt haben und ein sehr hohes Produktivitätsniveau erreicht haben. Und jetzt die Frage, was hat sich verändert? Es hat sich eben verändert, dass wir uns mit Einführung des Euros eben von diesem Grundprinzip einer stabilen Währung immer weiter entfernt haben. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen immer weiter abgesenkt und sie hat vor allem seit der europäischen Finanz- und Schuldenkrise dann im großen Umfang Staatsanleihen gekauft. Sie hat den Euro-Staaten, insbesondere auch dem deutschen Staat, sehr große zusätzliche Ausgabenspielräume verschafft und leider hat der Staat natürlich diese zusätzlichen Ausgabenspielräume auch dazu genutzt, jetzt die Freiräume der Unternehmen einzuschränken und hat damit sehr stark die Produktivitätsgewinne gelähmt. Wahrscheinlich sind sie auch negativ geworden, wenn wir ehrlich rechnen würden. Und damit ist es die zunehmend expansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, die jetzt die Grundpfeiler unserer marktwirtschaftlichen Ordnung und damit unseres Wohlstands ins Wanken bringt.
Okay, Sie sagen, eine stabile Währung schränkt die Intervention des Staates ein. Und das greift so ein bisschen schon vor zu einem Thema, über das ich später gerne noch reden würde, wo wir aber schon jetzt mal eben bei der EU waren. Also würden Sie sagen, das ist kein rein deutsches Problem, sondern das ist ein Problem, was sich generell auf alle Staaten in der EU bezieht?
Ja, das würde ich so sehen. Wobei wir jetzt natürlich eine unterschiedliche geldpolitische Historie in einzelnen EU-Staaten hatten. Die südlichen Euro-Staaten oder die südlichen Staaten der Europäischen Union, die hatten ja sehr lange Zeit keine unabhängige Zentralbank. Damit hatten sie immer höhere Inflationsraten und die Währungen haben auch gegenüber der deutschen Mark abgewertet und deswegen hatten die Unternehmen auch keinen so starken Druck jetzt, Produktivitätsgewinne voranzubringen. Das war eben für die deutschen Unternehmen und für die Unternehmen der Länder, die einen Wechselkurs an die deutsche Mark gebunden hatten, also zum Beispiel holländische Unternehmen oder österreichische Unternehmen, anders. Und damit hat die deutsche Mark als Produktivitätspeitsche, wie sie auch genannt wird, eben den Wohlstand für die gesamte europäische Gemeinschaft oder später die gesamte Europäische Union eben im Norden Europas erzeugt. Und deswegen ist es natürlich für ganz Europa auch fatal, wenn wir jetzt zunehmend die Produktivität der deutschen Industrie oder der nordeuropäischen Industrie unterwandern.
Wenn wir uns jetzt mal so die Geldpolitik auch im Großen angucken, oder wir können es auch gerne im Kleinen machen, weil ich habe hier aus Bremen beispielsweise so ein Beispiel. Der Senat gestern hat gerade beschlossen, dass es neue Schulden in Höhe von 1,3 Milliarden Euro alleine hier in Bremen geben soll. Und rechtfertigt wird das damit, dass hier eine Haushaltsnotlage definiert wird. Ist das jetzt scheinbar der gangbare Weg, immer die Geldmenge auszuweiten, neue Schulden zu machen, das Ganze als Notlagen zu rechtfertigen? Quasi die Frage, sind wir schon in einem MMT-System?
Ja, also das sind ja im Wesentlichen zwei Dinge. Also erstens, wir haben ja in der Europäischen Union, und das kam im Euro, haben wir ganz klare Mechanismen zur Schuldenkontrolle. Und wir haben auch eine ganz klare Verpflichtung der Europäischen Zentralbank zur Preisstabilität. Also so ist es in den europäischen Verträgen verankert. Und weil bekannt war, dass mit wachsenden Staatsschulden der Druck der Regierung oder in unserem Fall der Regierungen auf die Europäische Zentralbank wachsen würde, Staatsanleihen zu kaufen, hat man ja von Anfang an versucht, jetzt Staatsverschuldung einzugrenzen durch die sogenannten Maastricht-Kriterien. In Deutschland haben wir dazu noch eine Schuldenbremse bekommen, die in Deutschland jetzt noch sehr viel stärker die Möglichkeit zur Staatsverschuldung eingeschränkt hat im Vergleich zu den anderen europäischen Staaten. Und gleichzeitig ist der Drang in einem demokratischen System natürlich sehr, sehr groß von den Politikern, dann den Wählern Versprechungen zu machen. Und wenn dem ein Riegel vorgeschoben wird durch Schuldengrenzen, durch Schuldenbremsen oder auch durch das Verbot für die Zentralbank Staatsanleihen zu kaufen, dann muss ich mir vielleicht Strategien überlegen, die doch noch Ausnahmeregelungen zulassen. Und das sind jetzt die Notlagen, wie immer die auch definiert werden. Wir beobachten durchaus eine Bereitschaft von Politikern dazu, Notlagen zu definieren, die dann die Rechtfertigung geben, nicht nur die Staatsausgaben auszuweiten, sondern die auch der Zentralbank die Rechtfertigung geben, dann Staatsanleihen zu kaufen, um die Staatsverschuldung erträglich zu halten.
Also mir kommt das Ganze zumindest hier in der lokalen Begründung teilweise auch sehr willkürlich vor. Also da wurde auch berechtigterweise dann angesprochen, dass das ja so halt nicht funktionieren kann und auch auf die Parallele des Bundeshaushalts hingewiesen, wo man ja jetzt gerade Ende letzten Jahres auch in das Problem reingelaufen ist, dass Karlsruhe da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und man sich dann eben vielleicht auch damit auseinandersetzen muss, dass dieses Geld, was mit 1,3 Milliarden Euro ja nicht gerade wenig ist, dann vielleicht doch auch mal im Haushalt fehlen könnte. Ein anderer Punkt, über den ich gerne sprechen würde, ich habe neulich gerade ein Interview mit Nicolas Emmerich gemacht zum Thema Umverteilung. Und das schließt sich da so ein bisschen an, weil Notlagen definieren natürlich auch immer, wo das neue Geld hinfließen soll. Und wenn man sich jetzt so anguckt, dass vieles dann eben durch solche Notlagenfonds finanziert wird, es Subventionen und Begünstigungen gibt, dann läuft es ja auch immer darauf hinaus, dass Leute sich danach richten oder gucken, wo denn vielleicht der nächste Topf Geld herkommen könnte.
Ja, und Sie haben völlig recht. Je mehr Ausgabenspielräume der Staat erhält, desto mehr schränkt er natürlich die wirtschaftliche Freiheit ein, weil die Staatsquote relativ wächst, also der Anteil des Staates am Bruttoinlandsprodukt wächst, wenn die Ausgabenspielräume des Staates steigen. Und deswegen sinkt dann natürlich gezwungenermaßen der Anteil der privaten Unternehmen an der Wirtschaftsleistung. Also wir schränken dadurch schon die wirtschaftliche Freiheit ein. Und wir haben jetzt auch in den letzten Jahren beobachtet, dass wenn die Ausgabenspielräume der Staaten gestiegen sind, dass der Staat auch dann durchaus gewillt war, seine Wirtschaftshilfen auszuweiten. Und in der Vorlesung spreche ich auch von der Rent-Seeking Society. Je größer die Ausgabenspielräume des Staates sind, desto größer ist natürlich auch der Anreiz für die privaten wirtschaftlichen Akteure, die Aktivitäten daraus auszurichten, einen möglichst großen Anteil der staatlichen Subventionen auch abzugreifen. Also die Unternehmen müssen sich dann organisieren in Wirtschaftsverbänden und die Wirtschaftsverbände müssen dann versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen, dass wenn das Subventionsvolumen wieder steigt, dass sie dann möglichst gut positioniert sind. Und dann braucht es natürlich auch eine gute Begründung, die im allgemeinen Interesse ist. Und ich würde sagen, die beste Begründung heutzutage, staatliche Subventionen zu erhalten, ist natürlich die Klimarettung oder die Vergrünung unserer Volkswirtschaft. Und das haben wir jetzt auch unter dem neuen Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck erlebt. Er ist sehr gewillt, Subventionen rauszugeben, wenn denn die Unternehmen nur versprechen, dass sie eben damit Klimarettung oder Umweltrettung betreiben. Ja, aber damit verändert er auch den Wettbewerb. Große Unternehmen oder große Wirtschaftsverbände sind immer besser in der Lage, die gewünschten Begründungen abzuliefern als kleine Unternehmen. Und damit haben wir eine Umverteilung von klein zu groß durch Subventionen. Und interessanterweise zeige ich auch in dem Buch die große Ausweitung der Staatsausgaben zwischen 2010 und 2020, die durch die Staatsanleihekäufe und durch die Zinssenkungen der EZB ermöglicht wurden. Die haben zumindest, wenn wir auf die Beschäftigungseffekte schauen, insbesondere Berlin begünstigt. Also da wurde eine Riesenbürokratie aufgebaut. Aber sie haben auch den Westen begünstigt, dadurch, dass indirekt oder indirekt in großen exportorientierten Unternehmen Subventionen zugeflossen sind, wo es überhaupt keine Beschäftigungseffekte gegeben hat. Das war Ostdeutschland.
Daran anschließend würde ich gerne noch über den Punkt sprechen, dass diese dadurch entstehende Unsicherheit, was denn jetzt wohl vielleicht das nächste Thema ist, was Geld bringen kann oder wo Geld allokiert wird, ja auch durchaus als Investitionshemmnis gesehen werden kann, ne? Weil Unternehmen wissen jetzt nicht, worauf muss ich mich als nächstes einstellen. Das ist ja momentan einfach auch so ein Umfeld, wo man sagen kann, das spielt ja überhaupt nicht oder zahlt nicht darauf ein, dass wir ein Umfeld haben, in dem wir wieder in wirtschaftlich sichereres oder besseres Fahrwasser gelangen. Also wie sehen Sie das und wie kommt man vielleicht auch aus der Nummer wieder raus?
Das ist die Konstanz der Wirtschaftspolitik nach Walter Eucken. Eines dieser marktwirtschaftlichen Prinzipien, die mit der Wirtschafts- und Währungsreform 1948 auf den Weg gebracht wurden, das war eben die Konstanz der Wirtschaftspolitik, die insbesondere von dem ersten Wirtschaftsminister Ludwig Erhard sehr vehement verteidigt wurde. Der hat gesagt, der Staat soll sich raushalten aus dem Wirtschaftsprozess, weil je mehr der Staat im Wirtschaftsprozess interveniert, schränkt er natürlich nicht nur die wirtschaftliche Freiheit ein, sondern er erzeugt auch Unsicherheit. Ja, der Staat ist ja ein großer Akteur, die Zentralbank ist auch ein sehr großer Akteur. Und wenn die von heute auf morgen dann den Hebel rumreißen, wie wir das in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren jetzt immer wieder erlebt haben, dann kann vielleicht auf die kurze Frist die Konjunktur auch stabilisiert werden. Aber die wirtschaftlichen Akteure müssen sich auch darauf einstellen, dass vielleicht in 2 Monaten oder in 6 Monaten das Ruder dann wieder in die andere Richtung geworfen wird. Also man kann die Zukunft dann sehr schwer prognostizieren. Und wenn man die Zukunft sehr schwer prognostizieren kann, aufgrund vieler staatlicher Interventionen, die Unsicherheit steigt, dann wird weniger investiert und dann wird natürlich auch weniger konsumiert und das ist dann schlecht für das Wachstum und auch schlecht für den Wohlstand.
Okay, wenn ich mir die aktuelle Wirtschaftspolitik ansehe, dann sehen wir ja durchaus auch schon Verwerfungen, die damit einhergehen. Also das, was Sie jetzt eingangs beim ersten Punkt geschildert haben, das ist ja nicht mal so, dass man jetzt auf potenzielle Gefahren dessen, auf das man hinaus will, hinweisen kann, sondern das ist ja schon etwas, da können wir jetzt mit etwas mehr Erfahrungswert leider drauf blicken und die Resultate dessen auch sehen oder bewerten. Mein Eindruck ist aber, dass wir dennoch weiterhin auf dem Kurs sind, diesen Kurs einfach weiter zu verfolgen und nicht davon abzukehren, obwohl wir eigentlich jetzt diese Probleme, die damit einhergehen und auf die schon im Vorfeld hingewiesen wurde, sehen. Also was ist da Ihr Eindruck? Herrscht da schon irgendwie ein gewisser Sinneswandel oder wird das noch ein bisschen so weitergehen?
Ja, also mein Eindruck ist eigentlich ein anderer. Ich glaube, zwischen 2010 und 2020 oder bis zur Corona-Krise war es wirklich so, dass dank der sehr günstigen Finanzierungsbedingungen, die die EZB für den deutschen Staat geschaffen hat, man in Berlin der Meinung war, dass eigentlich alles realisiert kann. Also alles, was auf dem wirtschaftspolitischen Wunschzettel stand, das konnte realisiert werden und vieles davon wurde auch realisiert. Der Sozialstaat wurde stark ausgebaut, beispielsweise die sogenannte Energiewende wurde vorangetrieben. Die Flüchtlingspolitik war sehr liberal und jeder, der argumentiert hat, dass es da finanzielle Grenzen gibt, der hatte eigentlich per Definition nicht recht, weil die Europäische Zentralbank die Finanzierungsgrenzen aufgeweicht hat. Das hat sich seit 2021 in gewisser Weise verändert, weil dann endlich die offiziell gemessenen Raten bei der Verbraucherpreisinflation deutlich nach oben gegangen sind und die EZB die Zinsen erhöht hat und vor allem derzeit keine Staatsanleihen mehr kauft. Und damit war und ist immer noch der Finanzierungsspielraum der Ampelkoalition deutlich eingeschränkt. Und damit ist aber auch die Frage, ist das angekommen in der Koalition? Und ich würde sagen, wenn ich den Koalitionsvertrag lese, ich nehme in meinem Buch ja auch nochmal diesen Koalitionsvertrag auf, dann würde ich sagen, nein, der Koalitionsvertrag war dem gestrickt nach dem Muster weiter so. Also wir machen so weiter wie die große Koalition, aber weil die Finanzierungsbedingungen jetzt doch beschränkt waren, musste man feststellen, dass vieles so einfach nicht mehr finanzierbar war. Viele Pläne konnten nicht direkt oder versteckt durch Subventionen abgesichert wurden, dann gab es plötzlich Diskussionen, ja, wer zahlt das eigentlich, wer finanziert das? Man konnte nicht mehr so offen reagieren und sagen, naja, wir haben da ein großes Subventionspaket geschnürt, was euch die Finanzierungslasten unserer neuesten wirtschaftspolitischen Ideen abnimmt. Und damit gab es auch sehr starke Kontroversen und viele Pläne mussten wieder eingestampft werden. Und inzwischen ist es ja auch so, dass die FDP innerhalb der Regierung sich sehr viel marktwirtschaftlicher positioniert, sehr vehement auf die Finanzierungsgrenzen unterschiedlicher Pläne von SPD und Grünen hinweist und damit auch direkt innerhalb der Regierung doch Stoppschilder aufgestellt hat. Und ich glaube, das ist der erste Weg zu einer Veränderung.
Gut, dass der erste Schritt vielleicht ist, da würde ich zustimmen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, zumindest mein Eindruck ist, dass da immer noch weiterhin die Idee vom Wunschkonzert besteht, beziehungsweise man noch nicht gewillt ist, sehr realistisch da drauf zu gucken und ja, Probleme dann einfach in die Zukunft verschiebt oder prolongiert. Also wenn ich mir jetzt angucke, was mit zum Beispiel den Bedenken der Leute einhergeht, wenn sie über ihre Rente nachdenken, selbst wenn die Leute sich in meinem Alter jetzt vielleicht vorstellen können, dass sie nominell noch am Ende das Geld rauskriegen, was sie reinzahlen, dann ist es immer noch so, dass die Frage ist, was am Ende da mit Inflation kaufkrafttechnisch noch von übrig bleibt. Ne? Also ich tue mir schwer damit, uns in die richtige Richtung marschieren zu sehen. Also das muss Ihnen ja gerade, wenn Sie auch diese Dinge in dem Buch formuliert haben, auch irgendwie schwerfallen.
Richtig, da haben Sie völlig recht. Also Sie sprechen ja jetzt diese neuen Rentenpläne an und ich bin ganz bei Ihnen. Sie haben völlig recht. Also mit diesen Rentenplänen hat die Regierung die Zeichen der Zeit überhaupt nicht erkannt. Ja. Jetzt kann ich natürlich argumentieren, naja, das sind Pläne und irgendwann, wenn es dann konkret ist, kann man das wieder zurückdrehen, wenn einfach die finanziellen Mittel nicht da sind. Ich weiß jetzt natürlich nicht, mit welcher Geldpolitik unsere Regierung rechnet. Also wenn die Geldpolitik anhaltend restriktiv ist, weil wir feststellen werden, dass die Inflationsraten sich doch deutlich über den 2%-Ziel verstetigen werden, dann wird noch ein sehr, sehr viel stärkeres Umdenken bei der Regierung nötig sein. Vielleicht weiß die Regierung auch mehr als ich. Vielleicht wissen die schon, dass bald wieder Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank anstehen und dass sich die Europäische Zentralbank auch bereits wieder vorbereitet, im großen Umfang Staatsanleihen zu kaufen. Und dann sind die Rentenpläne nicht unrealistisch, weil natürlich zusätzliche Ausgabenspielräume auch wieder für den deutschen Staat entstehen würden. Wir könnten ja auch sagen, die deutsche Staatsverschuldung mit rund 65% des Bruttoinlandsprodukts ist viel, viel geringer als in Italien, wenn wir da aufholen wollen oder können. Da haben wir noch ganz, ganz große zusätzliche Finanzierungsspielräume. Aber, und das haben Sie ja auch gesagt, die große Gefahr ist dann natürlich die Inflation. Also ich glaube nicht, dass für den Fall, dass die Europäische Zentralbank jetzt zu einer Niedrigzinspolitik zurückkehrt und Staatsanleihen kauft, dass wir dann erwarten können, dass die Inflationsraten auf Dauer niedrig sein werden. Also es wird dann zurückkommen in Form von höheren Inflationsraten, die dann natürlich auch die Wohlfahrtsposition nicht nur von den Rentnern, sondern natürlich auch von den jungen Leuten sehr stark schädigen.
Ja, das gucken wir uns als Bitcoiner natürlich auch sehr interessiert an. Aber das ist schon ein Szenario, was Sie erwarten würden, dass wenn man jetzt perspektivisch dem, was auch bei der Fed im Raum steht, die Zinsen senken würde, dass damit ein erneutes Anziehen der Inflation einhergehen würde.
Ja, das würde auf jeden Fall kommen aus meiner Sicht. Wir haben jetzt natürlich unterschiedliche Formen der Inflation. Wir haben die Verbraucherpreisinflation, die im Wesentlichen dazu verwendet wird, jetzt Inflationsziele für die Zentralbanken zu formulieren. Wir haben natürlich auch andere Formen der Inflation, steigende Aktien- und Immobilienpreise. Und sobald sich hier die Zinssenkungserwartungen in Europa und in den USA verfestigt haben, haben wir auch gesehen, dass die Aktien-, Immobilienpreise, auch die Goldpreise und natürlich auch die Bitcoin-Preise wieder stark angestiegen sind. Ich wäre aber nicht zu optimistisch jetzt für die Zentralbanken, weil es gibt Restriktionen. Also ich sehe den Bitcoin immer noch als sehr wichtige Restriktion. Also nehmen wir an, die Banken, die Zentralbanken geben sich jetzt wieder auf einen anhaltenden, expansiven Pfad bei den Geldpolitiken. Dann wird der Anstieg von Bitcoin sich noch deutlich verstärken aus meiner Sicht. Ja, Bitcoin könnte aus meiner Sicht sogar dann auch den Weltwährungsstatus des Dollars in Frage stellen. Und dann ist die Frage, ob sich die Amerikaner diesen Reputationsverlust und auch diesen Verlust von den damit verbundenen Seigniorage-Gewinnen leisten können oder leisten wollen. Ich würde es eher nicht sehen. Das könnte auch ein Grund dafür sein, dass die Fed inzwischen wieder sehr viel zögerlicher ist, Zinssenkungen anzukündigen. Ich habe jetzt auch schon einzelne Stimmen gehört, die erwarten, dass die Fed statt die Zinsen zu senken, jetzt die Zinsen wieder anheben wird. Und dann ist sehr, sehr spannend, was hier in Europa passieren wird. Also wir stehen jetzt gerade bei einer Situation, wo die EZB sich bereits weit aus dem Fenster gelehnt hat, mit einem großen Hurra aufgrund deutlich gesunkener, offiziell gemessener Inflationsraten, hat man bereits eine Zinssenkung im Juni signalisiert und wenige Tage später kommen jetzt die Signale aus Washington, dass man vielleicht die Zinsen gar nicht senken wird oder vielleicht sogar wieder erhöhen wird. Ja. Und jetzt ist natürlich kritisch, weil der Euro stark abwertet, auch der Yen deutlich abwertet und damit die Situation für die beiden genannten Zentralbanken, für die Bank von Japan und für die EZB kritisch wird, weil je stärker die Abwertung, desto stärker natürlich auch wieder der Inflationsdruck, der jetzt von importierten Gütern kommt, insbesondere auch von Rohstoffen.
Ja, ich würde fast schon sagen, das wäre ja quasi so das Worst-Case-Szenario für die EZB, wenn die Fed da in die andere Richtung marschiert, weil ich muss sagen, bis hierhin hat es mich überhaupt schon überrascht, dass wir so hohe Zinsen über einen so langen Zeitraum gesehen haben. Also von daher kann ich mir vorstellen, dass wir da schon an einer Grenze dessen sind, was dann quasi auch knacken könnte, ne? Und dann muss es halt an einer Stelle brechen. Entweder es geht noch mehr zu Lasten der Wirtschaft, da sehen wir ja schon die ersten Verwerfungen, oder eben halt die Stabilität des Euros leidet noch mehr. Das mag man sich auch als europabewohnender Bitcoiner kaum vorstellen.
Ja, also es wird kritisch, aber Sie müssen auch sehen, dass die geldpolitische Straffung, die wir gesehen haben, im Euroraum gar nicht so groß war. Ja, weil sie nur teilweise war. Man hat zwar sehr stark die Zinsen am kurzen Ende der Zinsstrukturkurve angehoben. Ja, die Leitzinsen sind sehr steil gestiegen. So schnell sind sie noch nie gestiegen und auch relativ weit gestiegen. Allerdings hat man am langen Ende der Zinsstrukturkurve nicht viel gemacht. Ja, also man hätte ja eigentlich auch die sogenannte unkonventionelle Geldpolitik zurückfahren müssen, also die ganzen Anleihen, die die EZB seit spätestens 2015 gekauft hat, die hätte man auch wieder verkaufen müssen oder auslaufen lassen müssen. Und da ist relativ wenig passiert. Und das war wahrscheinlich schon ein Anzeichen dafür, dass die Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank, die Zinsen zu erhöhen, begrenzt sind. Einfach weil der Euroraum inhärent instabil ist. Wir haben viele hochverschuldete Länder im südlichen Euroraum. Und wenn die EZB jetzt deren Staatsanleihen verkaufen würde und damit die langfristigen Zinsen in diesen südlichen Euro-Staaten ansteigen lassen würden, dann wären die Staaten wirklich in großer Bedrängnis und dann hätten wir wieder die Gefahr eines Auseinanderbrechens des Euros.
Ja, Sie haben eben auch noch mal kurz diesen Punkt angeschnitten, dass eine stabile Währung die Interventionen des Staates einschränkt. Und ich habe vorhin ja auch schon gesagt, da hätte ich auch noch mal quasi ein Subtopic zu, nämlich wie Gelddrucken unsere persönliche wirtschaftliche Freiheit auch einschränkt. Und ich weiß ja, Sie sind ein großer Fan von Hayek. Und eine der Kernthesen aus Der Weg zur Knechtschaft ist auch, dass mit dem Verlust wirtschaftlicher Freiheit der Verlust individueller Freiheit einhergeht. Und Hayek sieht Freiheit ja als einen Zustand, in dem ein Mensch nicht dem willkürlichen Zwang durch den Willen eines anderen oder anderer unterworfen ist, wo ich jetzt mal den Staat dazu zählen würde. Wenn wir uns im Großen mal angucken, was das ganze Gelddrucken und dieses jetzt schon quasi in die Realität gekommene MMT-System auch für uns persönlich und wirtschaftlich bedeutet. Was für Auswirkungen hat das ganze Gelddrucken auf unsere Freiheit?
Ja, also es kommt jetzt über verschiedene Kanäle. Wir weiten natürlich die Ausgabenspielräume des Staates aus, ja. Und der Staat ermächtigt sich dann viele Ausgabenbereiche, die früher vielleicht noch in privater Verantwortung waren. Also was wir jetzt seit 2010 ganz stark erlebt haben, ist, dass der Staat zum Beispiel die Beschäftigung sehr stark ausgeweitet hat im öffentlichen Sektor. Zwischen 2010 und 2000 bis zu heute sind die Beschäftigungsverhältnisse ungefähr um 5 Millionen angestiegen, würde ich sagen, in Deutschland. Und vielleicht 2,6 Millionen davon waren direkt im öffentlichen Sektor und der Rest kam dann in einem regulierungsnahen Wirtschaftsbereich. Viele Berater, Energieberater, aber auch Menschen, die in der Wissenschaft, in der Forschung arbeiten und Ähnlichen. Und diese Menschen, die erzeugen jetzt natürlich auch insbesondere in der Wissenschaft gewisse Meinungen, gewisse wissenschaftliche Evidenz, die dann wieder dazu verwendet wird, jetzt staatliche Entscheidungen zu rechtfertigen. Ja, so in die Richtung könnte man beispielsweise denken. Und man beobachtet jetzt auch, nachdem die Arbeitslosigkeit stark zurückgegangen ist, dass wir einen Fachkräftemangel haben zuerst und jetzt einen allgemeinen Arbeitskräftemangel. Das treibt die Löhne nach oben. Und wenn der Staat unbegrenzte Finanzierungsmöglichkeiten für höhere Löhne hat, weil die Zentralbank Staatsanleihen kauft, dann würde jetzt der Staat vielleicht auch mit dem Lockmittel einer sehr guten Work-Life-Balance dem privaten Arbeitsmarkt immer mehr qualifizierte Arbeitskraft entziehen und auch so die wirtschaftliche Freiheit einschränken. Jetzt gibt es natürlich auch viele subventionierte Unternehmen, die auch eine hohe Zahlungsbereitschaft im Arbeitsmarkt haben und dann anderen Unternehmen, die nicht vom Staat subventioniert werden, dann eben auch die Arbeitskräfte wegnehmen. Ja, und auch so würde die wirtschaftliche Freiheit eingeschränkt. Und Sie haben Hayek genannt, die Einschränkung der wirtschaftlichen Freiheiten sind immer auch verbunden mit der Einschränkung der persönlichen Freiheiten. Das läuft oft über Preiskontrollen oder Ähnliches. Oder dann insbesondere auch über Regulierungen. Also wir haben erlebt in der Zeit, wo die Zinsen sehr niedrig waren und damit natürlich auch die Finanzierungskosten der Unternehmen gering waren, hatte der Staat durchaus die Möglichkeit, über immer mehr Regulierungen jetzt den Wirtschaftsprozess in die von ihm gewollte Richtung zu lenken. Aber damit natürlich auch die wirtschaftlichen Freiheiten und die persönlichen Freiheiten der Menschen über Regulierungen einzuschränken. Und deswegen hatten wir in den Jahren 10 bis 20 einen Gleichlauf von expansiver Geldpolitik, expansiver Finanzpolitik und immer mehr Regulierungen. Und wenn wir, das hat das Wachstum gelähmt, aber wenn wir zurück zu mehr Wachstum wollen, da müssen wir eigentlich diese drei Trends alle zurückdrehen. Wir brauchen eine anhaltend restriktive Geldpolitik. Wir brauchen eine deutliche Rückführung der Staatsausgaben, eine Rückführung der Ausgabenverpflichtungen des Staates. Und wir brauchen auch, um höhere Finanzierungskosten für Unternehmen erträglich zu machen, eine umfassende Deregulierung, die dann auch wieder mehr wirtschaftliche und persönliche Freiheiten geben würde.
Gerade auch mit Letzterem wird mir klar, dass es vor allem erstmal Bewusstseinsthema ist. Also dieses Wissen darüber muss in die Köpfe der Bevölkerung, damit man dann vielleicht auch die Forderung nach einer Rückkehr zu ja etwas mehr Normalität oder Besinnung auch artikulieren kann. Jetzt haben Sie mit Ihrem Buch da schon einen wichtigen Beitrag für geleistet. Vielleicht mal auch genereller oder persönlicher die Frage, wie sehen Sie denn die Einstellung zum Thema freie Marktwirtschaft im akademischen Umfeld? Also das können Sie ja vielleicht ganz gut beurteilen. Sind wir da denn irgendwie auch schon auf dem richtigen Weg? Gewinnen diese Thesen mehr an Bedeutung oder wie würden Sie das einordnen?
Ja, jetzt kommen wir zu den Problemfeldern, würde ich jetzt mal sagen. Also ich wurde noch akademisch sozialisiert in einem Umfeld, wo viele Professoren in Deutschland ordnungspolitisch besetzt waren. Ja, also es gab eine Zweiteilung in der Volkswirtschaftslehre in Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik. Die Wirtschaftstheorie hat sich mit der durchaus wichtigen Modellbildung befasst. Das hat sich immer mehr in Richtung einer Mathematisierung entwickelt. Man hat Mathematisierung als wissenschaftlich definiert und daneben gab es die Wirtschaftspolitik, die sich eher verbal orientiert, aber oft auch marktwirtschaftlich, oft auch ordnungspolitisch ausgerichtet mit den aktuellen wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Herausforderungen befasst hat und diese Probleme umfassend auch in den Vorlesungen thematisiert hat und diskutiert hat. Ja. Und leider haben wir jetzt in den letzten 20 Jahren insbesondere eine Entwicklung erlebt, wo die Wirtschaftstheorie sehr stark dahingehend argumentiert hat, dass die Wirtschaftspolitik nicht wissenschaftlich ist, weil sie nicht mathematisiert ist und damit auch keine akademische Berechtigung hat. Also man hat sich zunehmend mit mathematischer Modellbildung befasst, durchaus auch mit empirischen Arbeiten, mit ökonometrischer Modellbildung, aber wir müssen uns auch bewusst sein, und das ist jetzt natürlich meine persönliche österreichische Sicht auf das Problem, dass die Möglichkeiten der Mathematik, menschliches Handeln abzubilden, immer auch beschränkt ist. Insbesondere dann, wenn die Modelle immer komplexer werden. Und je komplexer die Modelle sind, desto unflexibler sind sie auch und desto weniger sind sie auch in der Lage, sich an aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen, aus denen sich ja die wirtschaftspolitischen Herausforderungen ergeben, anzupassen. Ja, also die ordnungspolitischen Lehrstühle gibt's nicht mehr. Viele meiner Kollegen befassen sich mit Modellbildung und die Modellbildung ist inzwischen so komplex, dass es schwierig ist, die an aktuelle Probleme zu matchen. Also ich glaube, in die Richtung Vermittlung von marktwirtschaftlichen Grundwissen passiert an den Universitäten, so wie ich das einschätze, nicht mehr viel. Die Rolle könnten vielleicht noch die Wirtschaftsforschungsinstitute übernehmen, wie IFO, DIW und andere, weil sie per Definition angewandter sind, aber die werden jetzt natürlich auch vom Staat finanziert. Also die werden alle 5 Jahre evaluiert und auf dieser Grundlage werden dann die neuen Mittel zugewiesen. Und dann ist immer die Frage, ob dann die Wirtschaftsforschungsinstitute unter diesen Umständen auch wirklich noch unabhängig sind oder auch politischen Zwängen unterliegen.
Ja, ich glaube auch, das ist insgesamt ein Problem von Politik und Wirtschaft, wo nicht nur die Wirtschaftswissenschaft ein schräg liegendes Verhältnis zur Politik hat, weil die Politik scheinbar ja auch in anderen Bereichen gerne sich der Wissenschaft nur noch bedient, wenn es um die Legitimierung, aber nicht um die tatsächliche Beratschlagung geht. Ne? Also da meine ich auch insgesamt eine Abkehr von wissenschaftsbasiertem Handeln in der Politik zu sehen, wenn es denn jemals da war.
Ja, Sie müssen ja auch sehen, dass wir unter Druck sind, Drittmittel einzusammeln. Und viele Drittmittel kommen eben vom Staat und damit gibt zum Teil auch über die Drittmittel der Staat die Felder vor, mit denen wir uns befassen oder dann implizit indirekt auch die Felder, mit denen wir uns eben nicht befassen, weil viele von uns den Drittmitteln hinterherlaufen müssen und damit natürlich auch in gewisser Weise vom Staat auch wieder konditioniert werden.
Okay, die Frage hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Zettel, aber würden Sie denn sagen, dass das auch Themen sind, die Sie durchaus intern kritisch aufbringen? Also es klingt zumindest für mich so, als wenn Sie sich zumindest persönlich damit kritisch auseinandersetzen. Wird so etwas auch im akademischen Umfeld oder an Ihrer Universität dann auch kritisch gesehen und diskutiert oder findet man sich mit diesem Zustand als Status quo ab und läuft diesen Drittmitteln dann hinterher?
Ja, also Drittmittel sind inzwischen ein Leistungsindikator und deswegen laufen nicht nur die einzelnen Professoren den Drittmitteln hinterher, sondern auch die Fakultäten und die Universitäten. Ja, oft werden Drittmitteleinwerbungen auch als hoher Prestigegewinn gesehen, was sie sicherlich auch sind, aber ja, man musste sich auch mal überlegen, ob dadurch auch unsere wissenschaftliche Freiheit eingeschränkt wird.
Gut, ja, das ist dann tatsächlich nochmal ein nicht ganz so positiver Punkt zum Ende hin. Ich versuche trotzdem immer gerne in diesen Interviews noch einen positiven Spin an diese ganzen Sachen zu bringen. Umso besser vielleicht auch, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, weil, wie gesagt, das ist ja ein Bewusstseinsthema und dann muss man dieses Wissen erstmal rausbringen an die Leute. Aber nehmen wir jetzt mal an, die Politik würde sich wieder an rationaleren Ratschlägen orientieren und Sie wären dort eingeladen. Was wäre denn Ihr einer Vorschlag, praktikabel, möglichst noch in dieser Legislaturperiode umsetzbar oder zumindest auf den Weg zu bringen? Was wäre der eine Punkt, wo Sie den Hebel sehen würden, um uns insgesamt wieder in positiveres Fahrwasser zu bringen?
Ja, also Sie sehen es völlig richtig. Wir brauchen eine Bewusstseinsänderung und Denkströmungen können natürlich auch von der Politik angestoßen werden, ja. Wenn in den großen Talkshows gewisse Problemfelder definiert würden und Lösungen offen diskutiert würden, dann würden wir uns sicherlich auch wieder unter Umständen in die richtige Richtung bewegen. Ja, was ist der zentrale Hebel? Der zentrale Hebel ist aus meiner Sicht die Geldpolitik, weil der Zins hat eine zentrale Allokationsfunktion in unserer Volkswirtschaft. Wenn die Zinsen sich verändern, sind alle betroffen. Und nach Walter Eucken gilt das Primat der Währungspolitik. Eine stabile Währung ist das Rückgrat einer marktwirtschaftlichen Ordnung. Oder andersrum, wenn die Währung nicht mehr stabil ist, dann geraten andere wichtige Grundprinzipien einer marktwirtschaftlichen Ordnung wie Konstanz der Wirtschaftspolitik, wie Wettbewerb, wie freie Preise, wie Haftung, Vertragsfreiheit und Privateigentum ins Wanken. Und das ist das, was man eigentlich auch in der Zeit, in der der Euro in eine immer weichere Währung transformiert wurde, auch erlebt haben. Ja, also wir bräuchten eine anhaltend moderat oder vielleicht auch zunehmend restriktive Geldpolitik. Das heißt, die Zinsen bleiben hoch und werden jetzt nicht gesenkt. Das Volumen der Zentralbankbilanz wird abgeschmolzen und das würde dann aus meiner Sicht einen Euro-gebietsweiten Reformdruck erzeugen. Also einerseits würden die langfristigen Zinsen steigen, das würde die Regierungen zwingen, ihre Ausgaben zu konsolidieren. Also sie müssen sich ganz klar Gedanken machen, welche Ausgaben notwendig sind und welche nicht. Das käme dann auch einem Rückzug des Staates, einem teilweisen Rückzug des Staates aus der Wirtschaft gleich. Und ebenso mit höheren Finanzierungskosten müssen die Unternehmen restrukturieren. Sie müssen ihre Produktionsprozesse effizienter gestalten. Sie müssen wieder neue, attraktive Produkte entwickeln. Sie müssen vielleicht auch teilweise Arbeitskräfte freisetzen, so wie das der Staat auch tun müsste, wenn er Ausgaben einsparen müsste, und dann würden wir auch diesen Stress, den wir derzeit am Arbeitsmarkt haben, wieder beseitigen. Also die Lohnverhandlungsmacht der Gewerkschaften, die derzeit vielleicht auch übertrieben ist, wie wir sehen, die würde auch wieder zurückgehen. Und damit die Unternehmen ausreichend Spielraum bekommen, die Effizienz zu erhöhen, würden sie sicherlich auch dann darauf drängen, zu deregulieren. Weil die Regulierung ist inzwischen ein sehr, sehr hoher Kostenpunkt für Unternehmen und Banken. Wir haben Regulierungsmonster inzwischen auf den Weg gebracht, wie Lieferkettengesetze, Klimazoll und auch die sogenannte Taxonomie der Europäischen Union, und die müssen weg. Ja, und dadurch würden wir dann natürlich wieder mehr wirtschaftliche Freiheit gewinnen. Wir würden mehr wachsen, die Produktivität würde mehr ansteigen und dann dadurch könnten wir natürlich auch den Sozialstaat sichern und auch das Lohnniveau wieder anheben, insbesondere für junge Leute, die ja unsere Zukunft sind und die auch aus meiner Sicht ausreichende wirtschaftlichen Spielraum brauchen, um ihre Zukunft zu planen und insbesondere vielleicht auch die Zukunft von jungen Familien zu planen.
In Ihrem Abschlussstatement sieht man schon, das ist ein bunter Strauß von Themen bzw. Betätigungsfelder, die man da angehen müsste. Und wie Sie eingangs gesagt haben, ja, geht es wahrscheinlich primär erstmal darum, Bewusstsein dafür zu schaffen und diese Themen aufzubringen. Und da wir das nicht nur bei einer Forderung an die öffentlich-rechtlichen Talkshows belassen wollen, versuchen wir und viele andere Kollegen das ja dann auch auf diesem Wege, wenn auch mit kleinerem Budget und kleinerem Maßstab in Form von Podcasts und Videos etc. zu tun. Ich bin umso mehr dankbar, dass Sie sich da auch wieder mal für uns die Zeit genommen haben. Und ich freue mich schon auf das Feedback zu dieser Episode. Und wenn ich Sie dann vielleicht im nächsten Jahr nochmal wieder als Gast begrüßen darf, das würde mich freuen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Herr Reimann. Ich freue mich immer, Sie zu treffen. Es ist immer sehr stimulierend und spannend, was wir diskutieren. Und ja, es bleibt eine Aufgabe. Sie haben es gesagt, ich will mit dem Buch auch ein neues Bewusstsein schaffen, wo der Wohlstand herkommt, dass Wohlstand keine Verteilungsmasse ist und dass wir uns zurück auf unsere Werte besinnen müssen.
Okay, besten Dank. In dem Sinne auch nochmal viel Erfolg für das Buch. Auch im eigenen Interesse würde ich mir das wünschen. Also alles Gute und auf bald.
Jo, ciao. Vielen Dank. Tschüss.